Jesus siegt, darum wollen wir ihn anbeten und zu ihm kommen. Herr Jesus Christus, mitten in dem Schrecken, in dem Endgeschehen dieser Welt, du bist der Sieger. Wir beten dich an, wir loben dich. Wir danken dir, dass du uns in dieser Welt als die Deinen ansiehst. Wir freuen uns, dass wir mitten in aller Furcht immer wieder dein Wort hören können. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt besiegt. Du bist der, der durch alle Dunkelheiten hindurch Licht macht. Und darauf warten wir, danach sehnen wir uns, darauf dienen und arbeiten wir zu. Und darauf wollen wir jetzt hören aus deinem Wort, das uns verändert, das das Neue in unserem Leben schafft. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist unser Trost in Zeit und Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ein Vers, der uns sicher vertraut ist, aus dem Galaterbrief, ein ganz grundlegendes Wort. Wo der Apostel Paulus schreibt, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Last, die Barriere, eigentlich ganz wörtlich das, was Leben unmöglich macht, was Leben kaputt macht, was Leben einengt, was Leben zum Stürzen bringt. Wir wissen das in diesen Tagen. Wir haben es leibhaftig vor Augen gesehen und sehen es immer wieder, das brennt sich einem ein, was Leben zum Stürzen bringt. In diesen Schreckenstagen, wisst ihr, es gibt einen ganz einfachen Maßstab, um zu unterscheiden, was geschieht denn von Gott her in dieser Welt und was geschieht vom Satan her. Und dieser Maßstab heißt, von Gott her geschieht in dieser Welt immer Fülle, Wachstum, Aufbau, Reifen, Vollenden, Heil, Rettung. Darum sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge, eigentlich wörtlich überfließen haben sollen. Und vom Satan her geschieht immer Verstörung, Zerstörung, Vernichtung, Untergang, Abbruch, Kaputtmachen. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus festgelegt für diese Zeit der Gnade, für diesen Tag des Heils, dass er Leben zur Entfaltung, zur Blüte bringen will. Das ist sein Versprechen. Er ist nicht der Zerstörer. Er ist nicht der zornige, der grimmige, der kaputtmachende Gott. Er ist der Heilende, der Suchende, der Helfende. Es wird die Zeit kommen, im jüngsten Gericht, wenn diese Weltzeit ganz zu Ende geht, da wird auch das Gericht Gottes und sein Zorn über diese Welt ergehen, aber nicht jetzt. Fragen wir doch einmal ganz direkt, wo war Gott am Dienstagmorgen? Wo war Gott am Dienstagmorgen? Was hat er da gemacht? Wenn das unser Bekenntnis ist, er ist da, er ist mitten unter uns, in Jesus Christus vollzieht er sein Heil, dann fragen wir, und was war mit dem Dienstag? Ich kann keine letzte Antwort geben, aber ich kann dem biblischen Wort nachhören. Und das biblische Wort, ich sag's einmal ganz einfach und menschlich, am Dienstag hat Gott geweint. Da hat Gott geweint über diese Welt. Er hat geweint, dass sich sein Wort, das er nach der Sintflut ausgesprochen hat, in so schrecklicher Weise immer deutlicher vollzieht, wo er sagt, des Menschen Herz ist böse. Von Jugend auf. Und dieses Böse drängt immer mehr hervor und gipfelt immer mehr auf. Und dieses Böse hat in Gestalt dieser fanatischen Zerstörer und Zerstörung unsere Welt in ein völlig neues Bild gestürzt. Es ist nicht der Gott, den wir ausrechnen können, wo das alles logisch 0:0 aufgeht. Es ist der Gott, der mitten in dieser Welt da ist und mitleidet, mitweint unter dem Bösen dieser Welt. Es ist nicht der Gott, der alles an Fäden und an Stricken zieht und wo alles automatisch gut wird. Es ist der Gott, wo Jesus sagt, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Es ist der Gott, der auch dem Bösen in seiner grenzenlosen Geduld Zeit gibt zur Entfaltung. Der Gott ist's. Wir würden gern wie die Jünger sagen, Herr, wir reißen's aus. Das Unkraut muss weg, das Böse muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Und dann merken wir, Jesus sagt, nein, ihr würdet das Gute mit ausreißen. Dann merken wir, das Böse hat doch auch immer wieder Raum und Platz bei uns. Es greift uns an, es kommt an uns und aus uns. Wie oft gewähren wir ihm Eingang in Gedanken, in unseren Vorstellungen, bis hinein in unsere Worte. Es wohnt zwar nicht mehr das Böse in unserem Herzen, aber immer noch sind wir immer wieder hinein verflochten. Wer das Böse mit Stumpf und Stiel ausrotten will in dieser Welt, der muss die Menschen ausrotten, der muss sich selber ausrotten. Das ist, wer von uns, da erschrickt man doch im Tiefsten. Da wird berichtet, diese jungen Leute, die in selbstmörderischer Weise diesen Schrecken hervorrufen, sie haben jahrelang unter uns gelebt. Als ganz normale Menschen, als Studenten mit Bestnoten, freundlich, höflich, völlig unauffällig. Und was war in ihnen? Wer sind denn wir? Wer sind denn wir? Sind wir das, was wir voreinander darstellen und wie wir uns geben? Gibt es nicht in uns immer wieder diese Abgründe der Versuchung? Gott ist der, der mitten in dieser kaputtgehenden Welt, der mitten im Schrecken des Bösen, da ist unser Umkehrruf, das neue Herz entfalten will, der zum Heil einlädt, der das Wachstum des neuen Lebens in uns anlegt. Er ist da, aber im Tiefsten der, der mitleidet. So ist Gott hier in dieser Welt. Und da schauen wir auf den Galgenberg vor Jerusalem. Da war Gott leibhaftig da. Der allmächtige, ewige Gott geht elendiglich zugrunde. Jesus ist nicht dem Ratschlag des Petrus gefolgt. Haut rein, räum auf. Er sagt ganz nüchtern, ja, es stünden mir Legionen von Engeln zur Verfügung. Das wäre ein leichtes Ding, aber viel schwerer ist, euch verlorene, kaputte Leute, euch zu retten, euch heimzuholen, Neues zu schaffen aus diesem Untergang. einer trage des anderen Last. In diesen Zusammenhang gehört es ja, wenn ein Mensch, so heißt in Vers 1, Kapitel 6, von einem Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht. So reißt ihn heraus, nicht das Verurteilen, das Kaputtmachen, das Ausgrenzen, sondern hereinholen, das Gesetz Christi. Was hat er denn gelebt? Er sagt doch nicht, ich bin gekommen, um ganz genau da abzusuchen, gibt's da irgendwo jemand, der es wert ist, dass ich ihm helfe? Um die wenigen, die es vielleicht doch irgendwo versteckt gibt, die 10 Gerechten zu finden. Nein, ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Kaputte. Das sind die Lasten, unter denen wir Menschen zugrunde gehen. Das ist die tiefste Wurzel des Bösen, die Sünde. Die Sünde ist der Leute Verderben. Und Sünde ist jetzt gar nicht moralisch gemeint, sondern Sünde heißt, jeder sucht sich selber. Will das seine Machtansprüche durchsetzen. Und das führt zu dem, was am 11. September geschehen ist. Wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, dann ist das mit unser Dienst und unsere Aufgabe, Lasten zu tragen, mitzutragen, dass diese Schuld, dass die Sünde in dieser Welt durch den, der es allein vergeben und beseitigen kann, hinweggetan wird, Menschen einzuladen, zu rufen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, kehrt um. Das in Wort und Tat zu bezeugen. Lasten. Das steht hinter dem, was unsere ganze Arbeit, unser ganzer Dienst in Indien ausmacht. Ich möchte zunächst ganz direkt ausdrücken. 40% der Bevölkerung in diesem jetzt über 1 Milliardenvolk Indien leben unter der Armutsgrenze. 40%. Kämpfen täglich ums Überleben. Ist eine erschreckende Zahl, aber Zahlen, die rühren uns ja im Tiefsten nicht. Da ist die Lakshmi, sie ist 6 Jahre alt. Bei ihrer Geburt ist ihr Vater abgehauen. Die Mutter ist gestorben, als sie 1 Jahr alt war. Sie wurde zunächst geduldet bei Verwandten. Dann seit ihrem 4. Lebensjahr lebt sie auf der Straße. Sie bringt sich durch täglichen Diebstahl. Sie wurde schon mehrmals missbraucht. Inzwischen mit 6 Jahren hat sie eine schwere TB-Krankheit. Sie hat noch wenige Monate zu leben. Allein im Gebiet unserer missionarischen, diakonischen Arbeit gibt es über 3000 solcher dringendster Fälle. Auf Schritt und Tritt begegnen wir ihnen in den Städten, in den Dörfern des Dschungels. Wir mit unseren Mitteln und mit unseren Kräften bemühen uns, circa 1500 Kindern ein menschenmögliches Leben zu bieten. Das ist Indien. Lasten. Aus diesem Bösen aufsteigen. Bei uns in Deutschland, in unserer Bundesrepublik Deutschland, werden jährlich mehr als 20.000 Kinder sexuell missbraucht. Lasten. Nur etwa 30% der Bevölkerung in Indien haben eine zureichende medizinische Versorgung beziehungsweise können das bezahlen. Wieder solch eine Zahl. Der ist Dramar, er ist 30 Jahre alt, er ist ein Kuli, ein Lohnarbeiter, hat 5 Kinder. Seit 2 Jahren zeigen sich an ihm die Zeichen der Lepra, Aussatz. Das Dorf hat ihn ausgestoßen. Mühsam bringt sich die Familie, die ganze Familie muss mithelfen, durch täglichen Bettel durch. Niemand hilft ihnen. Inzwischen ist seine Frau und 2 der Kinder angesteckt. Auch bei ihnen breiten sich die weißen Flecken aus, die das erste Zeichen der Lepra sind. Leben geht kaputt, Lasten. Wir brauchen nicht nur nach Indien zu schauen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland gibt es über 3 Millionen Alkoholiker, die so vom Alkohol gebunden sind, dass sie ihr eigenes Leben Zug um Zug zerstören. In wie vielen Menschen bis hinein in unsere gemütlichen schwäbischen Dörfer ist dieser Satan verbreitet und macht Familien kaputt, Menschen kaputt. Die Selbstmordrate in unserem so reichen, so friedvollen Land ist bei Menschen zwischen 20 und 30 am höchsten. Jede 3. Ehe zerbricht. Jährlich kommen 1 Million Menschen dazu zu dem großen Heer der psychisch Kranken, die ständige Behandlung brauchen. Lasten. Das alles in einer Welt, von der Gott gesagt hat, als er fertig war, er sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wörtlich, es war vollendet, es war makellos. So sieht's heute in unserer Welt aus. Lasten. 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben nie die Möglichkeit gehabt, bis heute nicht, das Evangelium von der Rettung durch Jesus zu hören. Da sind wir gerufen, da hinein, da geht unser Dienst, da geht unsere Bewegung als Christen. So sieht es aus in dieser Welt, so ist es. Wir täuschen uns nicht. In dieser Welt leben wir Jesusleute. Und das ist in diesen Tagen ganz wichtig, dass wir nicht so tun, als ginge uns das alles nichts an, als seien wir dem Schrecken entnommen, dem Schrecken in seiner äußeren Gestalt und dem Schrecken in seiner Angst, die Menschenherzen umklammert. Kann doch niemand sagen, ich habe in den letzten Tagen gut und traumlos geschlafen. Mir macht das nichts aus. Kann man da noch, wie ich gestern einen Gottesdienst gehalten habe und da sitzen die Reihen der vielen Erstklässler, kann ich da sagen, das wird doch egal, was ausdehnen wird, was die für eine Welt vorfinden. Wir sind mittendrin in dem, wo Jesus sagt in Lukas 21, und das wird weltweit zur überbordenden Last, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Wir sind eine Furchtgesellschaft. Das vollzieht sich weltweit. Das greift um sich. Ja, sagen Sie, hat kürzlich jemand zu mir gesagt, ja, das war doch früher auch schon in der Zeit der napoleonischen Kriege oder gar als Rom unterging oder unter Hitler, da hat man auch gesagt, diese Welt geht zu Ende. Ja, das ist recht. Wisst ihr, das ist wie bei einem Gewitter. Da ziehen diese riesigen schwarzen Wolken auf und dann türmen sie sich immer mehr. Und heute ist die Situation, wo weltweit gesehen der Horizont verstellt ist von diesen dunklen Wolken. Nicht nur regional, nicht nur lokal, sondern das ist die neue Qualität, dass das weltweit geschieht. Und so wie wir uns fürchten hier in Württemberg, so fürchten sich die Menschen in China, so fürchten sich die Menschen in Indien, so fürchten sich die Menschen in Australien aus dem, was in dieser vergangenen Woche geschehen ist. Das ist gemeint. Das ist die neue Qualität. Weltweit vollzieht sich das heute. Da leben wir als Jesus-Leute mittendrin. Mittendrin. Was sagen wir dazu? Jetzt sollte das greifen. Jetzt sind wir hineinbefreit in das, was Jesus zu uns sagt. Ihr seid das Licht der Welt. Wo muss Licht hin? Dort, wo es immer dunkler wird, da muss Licht angemacht werden. Nicht, dass wir Christen uns jetzt zurückziehen, sondern jetzt gilt es, mitten in der Finsternis Licht zu machen. Wir Christen sind in der Nachfolge Jesu nicht auf einer Insel der Seligen, aber wir sind eine Gemeinschaft der Getrösteten. Das ist ein Unterschied. Nicht auf der Insel der Seligen. Jesus macht uns nicht ein Paradies auf Erden, aber Jesus, der tröstet uns, der hält uns. Wenn ihr seht, so sagt er, dass dies alles geschieht, was dann? Dann erhebet eure Häupter. Darum, weil sich eure Erlösung naht, dann werdet wach, mit erhobenem Haupt zu leben, das heißt, wach zu sein, die Lilien zu sehen, mit erhobenem Haupt zu leben, das heißt, zu dienen, zu arbeiten, am Werk zu sein, handelt, bis ich wiederkomme, dass wir jetzt das hineinsagen, ja, ich habe auch Angst. Mich packt das auch immer wieder. Ich kann nur mitzittern mit dem vielen Schrecklichen und unter diesen drohenden Schatten, aber im Tiefsten, ich bin geborgen bei Jesus. Wisst ihr, jetzt fängt die Bibel, jetzt fängt Jesus an zu reden zu dem, der hören will, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Kommt in Ehrfurcht vor denen, der euren Leib und eure Seele zur Entfaltung bringen will, der euch Gutes will. Jetzt ist es Zeit, von Jesus, dem Retter, zu reden. Jetzt ist es Zeit, deutlich zu sagen, der hat das tiefste Leid durchgemacht und der lebt und an den kannst du dich halten und mit dem finde ich immer wieder und bei ihm Geborgenheit und Trost. Jetzt ist Zeit zum Beispiel, um auf das biblische Wort konzentriert zu hören, ab Sacharja 8. Erst dann versteht man ja, was geschieht, was da die Untergründe sind, warum das Böse so hervordringt. Jetzt wird das Wort Wirklichkeit und vollzieht sich vor unseren Augen in den letzten Tagen. Ich will Jerusalem zum Laststein für die Völker machen. Und wer diesen Stein heben will, der wird sich dran verheben. Jetzt sehen wir, wie das biblisch-prophetische Wort Punkt und Komma genau stimmt. Das geschieht heute, dass wir als Christen das sagen und bezeugen. Leute, wir warten nicht auf den Weltuntergang in Feuer und Rauch. Wir warten nicht drauf, ob irgendein Verrückter dann vollends die Atombombe loslässt, den roten Knopf drückt. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten auf Jesus, der wiederkommt. Das haben wir zu sagen. Mitten in die Lasten hinein. Darum tun wir diesen Dienst in Indien. Darum geschieht es, dass wir das in unseren Taten zunächst den Leuten verdeutlichen. Wir wollen euch Gutes, so wie es unser Herr, an den wir glauben und dem wir dienen, wie er es will und immer wollte. Und dann geschieht das. Es gibt auch in Indien, auch in uns, das können Sie uns nicht verbieten, dass Sie fragen, aus welchem Geist heraus tust du das? Das steht ja hinter dem, was mit diesen 20 Leuten in Afghanistan geschehen ist. Dass nicht einmal mehr diese Frage erlaubt ist. Ich bedauere es eigentlich. Ich sage das einmal so ungeniert, ich bedauere zwei Linien in dieser Entwicklung dort. Ich bedauere auf der einen Seite, ich erschrecke darüber, wie wenig in unseren Ländern jetzt für diese Leute eingetreten wird. Wo bleibt da die Solidarität? Das sind doch keine Fanatiker gewesen, sondern es waren Christen und sind Christen, die in tiefster Überzeugung und unter Einsatz aller Kräfte diesem geschundensten Volk helfen wollten und geholfen haben. Wo bleibt da das Wort der Kirchen? Das ist erschreckend. Und das Zweite, was mich erschreckt, darf man denn nicht mehr von Jesus reden? Hört ihr das in den Nachrichten, wie das immer abfälliger gesagt wird? Die wollten ja Christen machen. Ja, was wollen wir denn anderes? Wir wollen Menschen zu Jesus rufen. Und wenn sie uns nicht reden lassen, dann tun wir es mit der Tat. Ist denn das schlimm? Das ist doch das Gebotenste. Ich wünsche den Brüdern und Schwestern dort in Afghanistan, obwohl das jetzt untergeht, dass sie ein klares Zeugnis behalten dabei. Das hat mich am tiefsten beeindruckt, als ich das in einer Nachrichtensendung gesehen habe, wie dieser Taliban-Außenminister die Beweise präsentiert hat, dass die tatsächlich missionieren, biblische Traktate und unter anderem den Jesusfilm. Und den hat er der Presse vorgeführt und nach 2 Minuten hat er ihn ausgemacht und hat gesagt, ich muss jetzt ausmachen, sonst trage ich noch dazu bei, dass sich Menschen bekehren. Dieser Mann hat vor der Weltpresse gesagt, ich habe gelernt, dass dieser Jesus nicht nur ein guter Mensch war, sondern dass er Kranke geheilt hat, Aussätzige gesund gemacht hat, Tote auferweckt. Da ist er weiter als viele Theologen heute bei uns. Lasten. Lasten tragen. Einer trage des anderen Last. Jetzt geht's nicht um Vergeistigen, sondern es geht um das Wirkliche, um das Leibhaftige. Es geht um den Augenblick auch gerade in diesem Wort, das der Paulus wiederholt aus dem Jesusleben heraus, als die Jünger sagen, da sind 5000 Leute und die sind alle hungrig. Und ihr Ratschlag heißt wie? Schick sie fort. Schick sie fort. Und Jesus sagt, dein gebt ihr ihnen zu essen. Das ist der große Unterschied zwischen solchen, die Jesus vertrauen, und solchen, die es nicht tun. Sie schicken den Notleidenden nicht fort. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir sehen die Not. So hat dieses Werk, die christliche Mission Indien, begonnen. Nicht mit einem riesigen Programm, sondern mit zwei Menschen, die dort in Indien waren, Karl Ramsayer und seine Frau. Und ihnen ist diese entsetzliche Not so aufs Herz und auf die Seele gefallen, dass sie zurückgekommen sind, haben zu einigen gesagt, Leute, da müssen wir was tun. Und sie haben am Anfang Monat für Monat circa 800 Mark nach Indien überwiesen, damit etwas getan werden kann. Zunächst Kindern geholfen, die gesammelt wurden in einem kleinen Haus dort in Nasapur an der Küste. Daraus ist das gewachsen. Gebt ihr ihnen zu essen, was heute in der christlichen Indienmission da ist. Wenn wir uns versammeln zur Mitarbeiterkonferenz, sind es mehr als 3000 Mitarbeiter, die in vielfacher Weise diesem Wort Jesu nachkommen, die wir die Not sehen, die wir anfangen und das tatsächlich tun, mitzutragen. Der Rama, der aussätzige Kuli, er wird seit einem Jahr bei uns mit seiner Frau und den beiden Kindern im Krankenhaus behandelt. Die anderen drei Kinder sind in einem unserer Heime aufgenommen. Darum haben wir das getan. Das große Allgemeinkrankenhaus gebaut, mit einem extra TB-Krankenhaus und einem Lepra-Krankenhaus. Viele sagen, ja, wenn man das zusammenzählt, die 150 Patienten, die ihr behandeln könnt, die ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, es ist ein Zeichen, ein aufgerichtetes Zeichen. Wir tragen hier Lasten mit. Ganz praktisch, ganz täglich, ganz direkt. Die Lakshmi mit ihren 6 Jahren, eine christliche Familie, die wir angesprochen haben, sie haben dieses Mädchen aufgenommen und pflegen es. Wir wissen nicht, ob sie überleben wird, aber jetzt ist sie Tag für Tag versorgt und geborgen. Das ist zunächst einmal mittragen. Ganz konkret. Tragen, das heißt in die Hand nehmen, wörtlich. Tragen, jemand ganz nahe kommen, jemand in die Hand nehmen. Da wird schon deutlich, wir wollen Menschen in ihren Lasten, in ihren Nöten ganz nahe kommen. Und das geht noch näher als die leibliche Hilfe, das zielt bis aufs Herz, auf die Seele. Erst dann ist wirkliche Hilfe. Darum predigen wir das Evangelium. Darum reden wir deutlich von Jesus. Wir suchen mehr als Hilfe für den Leib. Wir suchen die Seele eines Menschen. Da liegt unser Erstes. Und das können nur Jesus-Leute. Monsieur, das ist unser Dienst, den wir jetzt in diesen Tagen mit ganz neuer Selbstverständlichkeit tun können, die Seele der Menschen anzureden. Denn die Seelen zittern vor Furcht. Dass wir da hinein das bezeugen, wer Jesus Christus vertraut, der ist nicht angstfrei, aber immer wieder durchgebracht, gehalten. Der hat einen Horizont der Hoffnung. Der weiß darum, dass ihm im Letzten nichts geschehen kann, was ihn zerstört. darf ich es noch einmal so sagen, wie ich es in einem der Indienbüchlein geschrieben habe. Ich habe diese kreatürliche Angst damals in meinem Leben durchgestanden. In der Nacht, als wir von dem Dschungeldorf geflohen sind, weil die Terroristen hinter uns her waren. Sie haben ja dann auch nachher angegriffen und mehr als 10 Tote gab es. Und da waren wir auf der Flucht. Und als mir das einer der indischen Brüder sagte, jetzt kommt's drauf an, sie suchen uns, sie werden angreifen, da habe ich eine Furcht bekommen. Das hat mir den Atem abgeschnürt. Ich konnte kaum mehr schnaufen. Sie haben mir zwar versichert und gesagt, weißt du bist ein Weiser, dir tun sie nichts, dich nehmen sie als Geisel. Aber ich habe gedacht, was merken die da in tief dunkler Nacht, ob einer weiß ist oder dunkel. Das hat mich gepackt in Todesfurcht. Ich habe gedacht, so, das könnte jetzt das Ende sein. Und als ich diesen Gedanken so nüchtern gedacht habe, gut, das könnte das Ende sein, sie erschießen mich, was werden dann? Und dann kam dieser kindliche Gedanke, dann wär ich im nächsten Augenblick bei Jesus. Im nächsten Augenblick bei Jesus. Ich habe da nicht gejubelt und Halleluja gesungen. Ich habe immer noch Angst gehabt, aber ich konnte wieder schnaufen. Ich konnte aufatmen. Ich habe gedacht, selbst wenn das mir geschehen würde, was wir Menschen als Schlimmstes fürchten, ich wäre bei Jesus. Das meine ich, das nimmt diesen Stachel der Furcht, das nimmt ihn. Dass wir das den Menschen um uns herum verdeutlichen, vorleben, mit ihnen leben. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das prägt unsere Arbeit in Indien und dort erleben wir das auf vielfachste Weise, wie Menschen das annehmen, wie sie herauskommen. Die Hindu-Religion und die Naturreligionen sind im tiefsten Angstreligionen, weil sie in der Regel dämonischen Ursprung haben und das ist immer Angst und Furcht. Und das dann sagen zu dürfen, nein, wir müssen nicht unter der täglichen Angst leben, dass wir das oder jenes falsch machen und die Geister uns strafen oder Dämonen über uns kommen, sondern wir können aufatmen, wir können mit Jesus leben. Der normale Inder, schon ein bisschen reicher, der hat ein Fahrrad. Ich habe das immer wieder gesehen und es war mir nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, Mensch, die Leute, die kaufen massenweise Zitronen. An jedem Fahrrad hängen 2, 3 Zitronen. Und dann habe ich mal den Sinn gefragt, dann hat er gesagt, weißt du, die Menschen denken, Zitronen sind so sauer, die schrecken die Dämonen ab. Unsere aufgeklärten Leute in Deutschland sind ja auch nicht besser. Die fahren den tollsten Daimler und haben ein Hufeisen dranhängen. Die meinen, das Hufeisen bringt Glück. Die sauren Zitronen, das war für mich ein Erleben. Nach der letzten großen Evangelisation, ich kam dazu, da waren 5 Leute, die waren mit ihren Fahrrädern aus der Stadt hergeradelt. Und dann am Ende der Versammlung standen sie da und haben die Zitronen weggeschmissen. Das ist unser Zeugnis. Kommt, atmet auf. Ihr müsst keine Zitronen ans Fahrrad hängen. Ihr müsst nicht mehr überall um eure Hütten solche nachgemachten Menschenpuppen stellen, damit die Dämonen die zuerst angreifen. Sie denken, die Dämonen seien dumm und würden ihre Kräfte an den Puppen auslassen. Die christlichen Häuser kommen ohne das aus. Christliche Eltern, die gehen eben nicht am ersten Geburtstag mit ihren Kindern zum Hindu-Tempel und scheren ihnen alle Haare ab und bringen sie den Göttern, den Geistern als Opfer, damit sie die Kinder verschonen, weil jemand mit Glatze sieht nicht gerade anheimelnd aus. Nein, da wachsen die Haare. Da kann man schon in den Familien sehen, dort wo die Kinder Haare haben, das sind Christen. Und dort wo es abgeschoren wird immer wieder, die leben noch unter diesem Druck. Das ist ein Aufatmen. Du darfst es deinem Nachbar sagen, wenn er sagt, ja, ich bin noch einmal in meiner Krankheit davongekommen, toi, toi, toi. Dann sag ihm, wissen Sie, was Sie da gerade sagen? Wissen Sie das? Dass das eine verdeckte Beschwörung böser Geister ist? Sie dürfen das ruhig sagen, ganz gelassen, nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wenn jemand erzählt, wie er Glück gehabt hat und dann dreimal auf Holz klopft, wie wenn er die bösen Geister da hineinklopfen will, sag ihm ruhig, Leute, ist nur verniert, drunter ist Spanplatte. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Kommt, atmet auf. Das ist unsere Botschaft. So tragen wir mit und sind selber Getragene. Das ist unsere dritte Linie. Das ist ja nicht unsere spontane Art. Das können wir gar nicht aus uns. Das ist die Jesus-Art. Darum sagt der Apostel, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Gesetz steht hier nicht im Sinn von unbedingter Zwang, sondern Gesetz, das, was er vorgelebt hat, sein Wille, das, was er geboten hat. Und dazu stellt er sich. Dazu stellt er sich. Wo wir so in seiner Art Menschen begegnen, da zeigt er seine Kraft und da handelt er. Herr, erbarme dich und er wird sich erbarmen und beugt sich. Er wird und will handeln. Das neue Büchlein, ich hab's geschrieben jetzt im Januar, in den Wochen, in den 5, wo ich in Indien war, jeden Tag fast eine Geschichte, greift der Tiger ein Auto an, heißt der Titel. Ist auch persönliches Erleben. Da berichte ich von dem, wie ich das selber leibhaftig erlebt habe. Ich war mit Bischof Singh in einem Dschungeldorf, wir hielten den Gottesdienst, war proppevoll, alles war die Einweihung dieser einfachen Kirche und da brachten sie eine Frau. Tatsächlich fast wie Markus 2 von vieren getragen, sie wurde von dreien gestützt. Sie haben gebeten und gesagt, betet für sie, handelt an ihr nach Jakobus 5. Der Herr wird helfen. Ich habe schon viele Sterbende gesehen und als diese Frau da vor mir, man muss sagen, lag, habe ich gedacht, da ist jetzt an der Zeit, sie auf den Tod vorzubereiten. Der Singh ist ganz ungeniert hingegangen und hat über ihr das Heilungsgebet gesprochen und hat dann zu mir gesagt, jetzt komm du. Und ich wollte eigentlich Trostgebete formulieren und hab dann, wie er den Namen Jesu angerufen, Herr, du hast Macht, du kannst in der letzten Situation handeln. Wir sind dann weitergefahren. Am Abend dieses Tages kam der Bruder der Frau, die 60 Kilometer dort, wo wir übernachtet haben, und hat uns einen kleinen Sack Reis als Dankesgabe gebracht und hat gesagt, meine Schwester ist gesund. bis der Jesus handelt. Jesus hat ganz große Kraft. Sicher, gerade dort, in den Gegenden, in den Ländern, unter diesen Religionen, wo der Satan seine Kraft durch Dämonie, durch Geister, durch Zauberer, durch Hexer entfaltet, da tritt Jesus genauso klar dagegen an. Da haben solche Zeichen und Wunder auch diese Folge, diese ganz direkte Folge, das Volk entsetzte sich und, so heißt es immer wieder im Neuen Testament, sie priesen und lobten Gott, der solches tat. Bei uns in unserer Gesellschaft, da ist das schwieriger. Ich nehme an, dass man bei uns zunächst sagen müsste, und als das Volk sah, was da geschah, da setzten sie eine Untersuchungskommission ein, was die Ursachen sind. Und dann kam nachher ein Gutachten, die Expertenmeinung A, das war gar keine richtige Krankheit. Und die Expertenmeinung B, doch, es war, aber da waren irgendwelche Ursachen psychischer Art, wo zur Schnellheilung geführt haben. Und einige besondere Professoren würden sagen, wir enthalten uns der Stimme, das Phänomen muss weiter untersucht werden. Die Zeichen und Wunder in Indien führen Menschen direkt zum Glauben. Zeichen und Wunder bei uns vor den Ungläubigen, die führen oft hinein in viele Diskussionen. Aber Zeichen und Wunder gehören in die Gemeinde Jesu hinein, in dieses Grundvertrauen. Wir machen keine Schau damit. Aber wir vertrauen darauf, er hat die Kraft und er wird handeln. Das Gesetz Christi, das ist sein Tun, das ist im tiefsten das Gebot, von dem er zu seinen Jüngern gesagt hat, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Und das steht zum ersten Mal in der ganzen Bibel, Johannes 13, Vers 34, das Wort Agape auf Menschen angewandt. Das wird sonst nur von Gott gebraucht. Und jetzt heißt, dass ihr euch untereinander Agape tut. Und Agape heißt eigentlich ganz wörtlich, euch hingebt, euch selber aufgebt. Das ist Gottes Wesen, Liebe, die sich ganz hergibt. Und darum ist sie die erste und bleibende Frucht des Geistes. Einer trage des anderen Last. Das ist der Knackpunkt. Ich sag's einmal ganz abgekürzt, dass wir den Menschen das sagen und selber davon leben, Gott ist rettungslos verliebt in uns. Gott ist verliebt in uns. Dazu setzt er alles ein. Alles. So verliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wisst ihr, da wird der christliche Glaube fad. Da wird er selber zur Last, wenn ich an einen Gott glaube, der mich ständig beobachtet und vergilt und straft und zornig wird. Gott ist verliebt in uns. Wo wir schuldig werden, wo wir sündigen, da ist nicht der Zorn Gottes da, sondern da ist seine tiefe Trauer da. Darum heißt es, und so sagt Jesus, es wird Freude sein im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Da feiern die Engel, da feiert es im Himmel ein Freudenfest. Jesus hat keine größere Freude, als wenn du in deinen Nöten, in deinen äußeren und inneren Nöten, als wenn du mit deiner Schuld und deinem Versagen zu ihm kommst. Denn dann will und dann kann und dann wird er helfen. Das ist im tiefsten einer der Antriebe, warum wir diesen Dienst in Indien jetzt schon fast 30 Jahre lang tun. Es wird Freude sein im Himmel über jeden Sünder, der Umkehr, der Buße tut. Wir wollen dazu helfen, dass im Himmel ständig Freudenfeste stattfinden. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir dürfen das tatsächlich sagen, Vater, der du in deiner überfließenden Liebe uns deinen einzigen Sohn Jesus gegeben hast, für uns gegeben, damit wir deine Kinder sein dürfen. Er ist der Erstgeborene unter allen Brüdern. Wir merken in diesen Stunden, wie unser eigener Glaube auf das tiefste Fundament befragt wird. Herr, wir wollen dankbarer werden, getroster. Wir wollen uns von deinem Wort tragen und anreden und ausrichten lassen. Wir wollen dir brauchbarer werden, zu deinem Rettungs- und Trostdienst in dieser Welt. Wir wollen das werden durch deinen Geist, was du uns zusprichst, Licht in dieser dunkler werdenden Welt. Dazu benütze jetzt auch diese gemeinsame Stunde. Amen.